Deutschlandfunk, Information und Musik.
Caspar David Friedrich, der ist nicht nur einer der bedeutendsten Maler der deutschen Romantik, er ist auch so eine Art Liebling der Deutschen. Im Herbst wird an seinem 250. Geburtstag am 5. September 1774 erinnert. Und er stammt aus dem damals schwedisch-pommerschen Greifswald. Ein ganzer Ausstellungsreigen in Dresden, Berlin, Weimar, ja sogar in New York, zieht sich deshalb bis ins nächste Jahr hin. Die Hamburger Kunsthalle hat schon den Anfang gemacht und die Schau heißt im Untertitel Kunst für eine neue Zeit. Versteht sich als Retrospektive mit über 60 Gemälden, 100 Zeichnungen. Co-Kurator ist der Friedrich-Forscher Johannes Grave. Er lehrt als Professor für Kunstgeschichte in Jena, hat einschlägig publiziert. Sie haben Ihre Ausstellung Kunst für eine neue Zeit genannt, habe ich ihn gefragt. Warum? Weil Caspar David Friedrich Mensch und Natur neu arrangiert, weil er sieht, dass deren Verhältnis fragwürdig geworden ist?
Das finde ich, ist eine sehr gute Form, das zu formulieren. Also ohnehin können wir ja in der Zeit um 1800 beobachten, dass die Zeitgenossen ein Bewusstsein dafür haben, dass das Verhältnis von Mensch und Natur fragwürdig ist. Also wir sehen das vielleicht am prägnantesten bei Friedrich Schiller mit dem Begriffspaar naiv und sentimentalisch, also wo er deutlich macht, dass ein früherer, vorhistorischer, naiver Naturzustand längst nicht mehr der unsere ist und wir einen Distanzgewinn erlebt haben, der uns zugleich aber auch der Natur entfremdet. Und er spricht das sogar an wie eine Pathologie, wie eine Krankheit. Oder wir haben ähnliche Gedanken bei Novalis. Das Verhältnis von Mensch und Natur wird zum Gegenstand des Nachdenkens. Und das heißt, es ist nicht einfach selbstverständlich gegeben, sondern man stellt fest, dass der Mensch das auch selber gestaltet und dass die Entwicklungen, die das genommen hat, durchaus mit Freiheitsgewinn verbunden sind, aber eben auch mit Distanzgewinn und auch mit Entfremdungserfahrungen. Wir wissen nun nicht genau irgendwie aus Schriften, dass Friedrich so etwas reflektieren würde, aber solche Überlegungen fügen sich sehr gut zu seinen Bildern. Ich glaube, das können wir sagen.
Im Frontispiz eines Ihrer dicken Bücher, das Sie über Caspar David Friedrich gemacht haben, finde ich den schönen Satz, ein Bild muss sich als Bild, als Menschenwerk gleich darstellen, nicht aber als Natur täuschen wollen. Was malt der da? Der malt ja teilweise Landschaften, die es gar nicht gibt. Sie haben in einem anderen Gespräch mal gesagt, das sind keine Weltlandschaften mehr, das sind auch keine bukolischen italienischen Idyllen mehr. Was sind das für Landschaften?
Es sind Landschaften mit einem erstaunlichen Genauigkeitsgrad in den Details und einer immer noch wieder überraschenden Freiheit in der Komposition und einer Radikalität in der Komposition. Also wir wissen ja inzwischen sehr genau, dass Friedrich extrem präzise in der Natur zeichnerisch studiert hat und diese einzelnen Naturelemente, Bäume, Felsen, Pflanzen, sehr getreu in seine Komposition übertragen hat, sie dann aber in völlig andere, völlig veränderte Kontexte stellt. Das ist für sich genommen jetzt etwas, was es auch vorher schon gegeben hat. Das haben auch Maler gemacht, die klassische Ideallandschaften komponiert haben. Aber die sind dann wiederum bestimmten Bildtypen gefolgt und haben sehr eingängige, wohlkomponierte Landschaften vor das Auge des Betrachters gestellt. Und Friedrich schafft nun Kompositionen, die eigentlich immer was hochgradig Irritierendes haben und was von den Zeitgenossen auch sehr schnell so bemerkt worden ist. Die sind eigentlich provokant in der Tatsache, dass sie häufig keine klare Rahmung haben, dass sie seltsame Raumsprünge haben, dass sie die Raumtiefe nicht so messbar erschließen, wie wir das gewohnt sind. Insofern sind das immer schon auch provozierende Landschaften.
Lassen Sie uns über die doch für ihn typischen, ich nenne das mal stadtfernen, gesellschaftsfernen, menschenarmen Motive sprechen. Da gibt es Städter, die irgendwie in unglaubliche Höhen sich verirren oder absichtsvoll dahin wandern. Mönche, Meere, Gipfel, Gebirge, Kreuze, Mondlicht, Eismeere. Ist das Einsamkeitspathos?
Ich glaube zumindest nicht nur. Ich glaube, das ist erstmal etwas, was wir so intuitiv in diesen Bildern sehen, vielleicht auch in der ganzen Ambivalenz dieser Ruhe des für sich allein dort Stehens, Ungestörtseins und andererseits aber vielleicht auch der Entzogenheit von anderen Menschen. Aber bei Friedrichs Bildern wird immer auch klar, und zwar auch unabhängig von der Figur, die im Bild erscheint, dass das hier ein hochgradig menschlicher Blick ist, der uns vor Augen geführt wird. Also die Bilder sind ja so wie ich schon gesagt habe, so demonstrativ komponiert, dass immer klar ist, da ist auch eine menschliche Hand und ein menschliches Auge beteiligt, auch über die Person hinaus, die im Bild erscheint. Das heißt, in gewisser Weise ist der Wanderer über dem Nebelmeer völlig einsam und man hat das Gefühl, da gibt es überhaupt keine Zweisamkeit mit jemand anderem und zugleich steht er aber ja unter unserer Beobachtung. Und er ist von einem Maler dorthin gesetzt worden und ist so gemalt worden. Und ich glaube, irgendwo in dieser Spannung, die sich ja auch nicht vollkommen auflösen lässt, die man jetzt nicht einfach mit einer Erzählung irgendwie wegerklären könnte, darin steckt etwas. Und deswegen habe ich mich einmal dazu verstiegen, in einem kleinen Aufsatz über die Rückenfiguren von Friedrich von einer beobachteten Einsamkeit zu sprechen.
Stimmt es oder bedient der Spiegel da nur ein liebgewonnenes Bild der Deutschen von Caspar David Friedrich, dass das Zitat depressive und einsame Landschaften seien, also Mondnächte ohne Handlung, zuversichtslos? Oder können wir das, so wie Sie das gerade tun, durchaus anders sehen, nämlich eine Reflexion über das Beobachten?
Also, dass wir Letzteres machen können, also sagen können, es geht hier auch darum, um das über das Sehen nachzudenken, auch über unseren Zugang zur Natur nachzudenken, das scheint mir evident zu sein. Die Bilder sind schon von Zeitgenossen als melancholisch, teils auch als depressiv verstanden worden und das ist bis heute der Fall und es gibt sich auftürmende Theorien darüber, ob das nicht vielleicht sogar mit psychischen Problemen Friedrichs zu tun hat, von denen wir aber viel zu wenig wüssten, als dass ich darüber verlässlich etwas sagen ließe. Und ich hielte das auch nebenbei, selbst wenn man das könnte, für wenig ergiebig, weil diese Bilder Aufgaben an uns stellen. Und diese Aufgabe steht, glaube ich, nicht darin, sie mit der Biografie des Künstlers wegzuerklären, sondern genau hinzugucken und sich Gedanken zu machen. Und zu diesem Spektrum der Gedanken, das wir uns zu diesen Bildern machen können, zählt sicherlich auch so etwas wie eine traurige Versonnenheit, eine Melancholie, aber eben doch nicht ausschließlich. Das sind ja auch hochgradige Stimmungsbilder. Friedrich selbst hat diesen Begriff schon gekannt und ihn durchaus so benutzt, wie wir ihn kennen. Und es sind Bilder von sehr veränderlichen Situationen. Es sind Bilder, wo wir gar nicht so genau immer sagen können, ob es eine Abend- oder eine Morgendämmerung ist, wo wir gar nicht genau sagen können, ob der Nebel sich zuzieht oder ob der Nebel sich lichtet. Und ich glaube, diese Offenheit, die schon, wenn man so will, in den meteorologischen Situationen angelegt ist, die sollten wir vielleicht bei der Betrachtung nicht ganz außer Acht lassen. Das heißt nicht, dass wir dabei völlig beliebig werden müssen und jeder denkt sich mal gerade so, was ihm in den Kopf kommt. Diese Bilder wollen sehr, sehr, sehr genau betrachtet werden. Aber wenn man sie dann wirklich präzise in den Blick nimmt, glaube ich, sollte man sie nicht zu schnell mit so von außen herbeigeholten Erklärungen wegerledigen.
Es ist kein Zufall, dass Dadaisten, Expressionisten, viele aus der Moderne des 20. Jahrhunderts sich auf ihn bezogen haben. Im ersten Moment irritiert es, weil man kennt ja auch den frommen Maler. Ich weiß gar nicht, ob es so fromm ist. Jedenfalls gibt es ganz viele Kirchenruinen und Kreuze auf Bergen immer wieder. Sie neigen, glaube ich, eher zu sagen, dass da versteckt sich eine Theorie der Unschärfe drin. Ist das richtig so?
Also zumindest spielt Unschärfe und Unbestimmtheit bei ihm eine ganz große Rolle. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiges Mittel in der Malerei, um dann die Betrachterinnen und Betrachter zu aktivieren, damit wir versuchen, Bestimmtheit da hineinzubringen, aber eben dabei in dem Nachdenken und in den Betrachten erfahren, wie schwierig das ist, sozusagen hier die Dinge an die Wand zu nageln. Also insofern, Unschärfe spielt eine große Rolle. Ich finde aber, dass das mit dem Frommen ziemlich zutreffend ist. Wir wissen, wie gesagt, nicht so unglaublich viel über die Persönlichkeit Friedrichs, aber haben eben doch eine ganze Reihe von Briefen vor allem und anderen Äußerungen, aus denen wir zumindest so viel erschließen können, dass er tief religiös gewesen ist und dabei wohl zutiefst auch lutherisch geprägt ist. Und das scheint mir bei vielen Bildern ein sehr hilfreicher Ansatz zu sein, dass man über diese Religiosität geht und dann darüber nachdenkt, warum er mit so eminent modernen malerischen Mitteln offenbar zum Teil auch über Probleme nachdenkt, die sehr alt sind. Also dieses grundsätzliche Problem, wie ich überhaupt mit den Mitteln des sichtbaren Bildes diese nicht fassbaren, nicht greifbaren, unsichtbaren Phänomene der Religion, Gott und so weiter, wie ich mich denen nähern kann. Auch das Problem, wie ich mich als Protestant, als Lutheraner dazu verhalte, dass meine Konfession ja eigentlich besonders skeptisch ist gegenüber dem Sehsinn und der Sinnlichkeit. Da ist Friedrich zu sehr interessanten Lösungen gekommen und ich glaube, da kann man viel von ihm lernen und zwar dann auch in Bezug auf Fragen des Bildes und des Sehens, die dann auch über diesen ganz spezifischen religiösen Kontext hinausgehen können, aber die durch ihn gewissermaßen bedingt sind.
Jede Zeit Johannes Grawe sieht ja was anderes darin. Die Nazis wollten vielleicht den super deutschen Maler sehen mit seiner morbiden Schönheit und den vielleicht den Endzeitutopien von Eismeeren und einer neuen Zeit. Wie gucken wir da heute drauf? In einer Spiegelgeschichte wird er der Prophet der Klimabewegten genannt. Der Schritt ist ein bisschen schnell und einfach, oder?
Ja, der glaube ich, wäre so tatsächlich, also so würden wir, glaube ich, ein bisschen, glaube ich, das Potenzial von Friedrich verschenken. Generell eben scheint mir das völlig legitim zu sein, dass wir mit bildender Kunst, aber auch mit Literatur, mit Musik so umgehen, dass wir sie vor dem Horizont unserer Gegenwart und vor allem unserer gegenwärtigen Probleme und Herausforderungen eben betrachten. Und wir machen das auch mit Friedrich und sollten das auch ruhig damit machen. Dennoch kann es sinnvoll sein, immer wieder zu fragen, naja, aber was kann denn jetzt wirklich von ihm so gedacht worden sein, damit man eben halt aus diesen Gegenständen keine beliebigen Gegenstände von Spekulationen macht. Und da würde ich schon sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass Friedrich ein ausgesprochen starkes Bewusstsein hatte vom frühindustriellen Umbruch der Gesellschaft. Da haben wir eigentlich relativ wenige Zeugnisse. Was wir aber relativ gut rekonstruieren können, ist, wie ich ja eingangs schon sagte, ein zeitgenössisches Umfeld, in dem sehr grundsätzlich über das Verhältnis von Mensch und Natur nachgedacht wird und in dem die Einsicht wächst, dass sich dort etwas verändert hat, dass dieses Verhältnis selber historisch ist und Veränderungen unterliegt und dass sich der Mensch von der Natur entfremdet hat und das nicht nur positiv ist. Wenn wir das so kontextualisieren, dann glaube ich, kann Friedrich eine Figur sein und können seine Bilder vor allem Material sein oder Ausgangspunkte sein, die es uns erlauben, diese ganz grundsätzliche Frage nochmal neu zu denken nach dem Verhältnis von Mensch und Natur. Und ich glaube, das ist so nach meiner persönlichen Wahrnehmung sogar eigentlich wichtiger, als jetzt eine ganz bestimmte Antwort auf diese Frage zu geben. Ich glaube, wir sind in einer Situation mit der rasanten Veränderung unserer klimatischen Bedingungen, der Eingriffe, die der Mensch ins Erdsystem vorgenommen hat, also dem, was wir mit dem Stichwort Anthropozän verbinden, wo wir eigentlich erstmal einen Schritt zurücktreten müssen und darüber nachdenken müssen, wie stellt sich denn dieses Problem überhaupt grundsätzlich dar, des Verhältnisses von Mensch und Natur? Und ich lade deswegen eigentlich dazu ein, Friedrich als einen sozusagen Dialogpartner zu nehmen, mit dem man diese Frage stellt und eröffnet und nicht eigentlich gleich beantwortet.
Sagt Johannes Grawe über Caspar David Friedrich zum 250. Geburtstag des großen Malers.